Gut, dann machen wir mal weiter. Also erstmal danke nochmal fürs Ausfüllen der Bögen. Ich werde das in den nächsten Tagen auswerten und so statistisch irgendwie aufbereiten und dann auf die Webseite packen. Und falls irgendwas Besonderes drinsteht, mache ich auch nochmal eine Zusammenfassung in der nächsten Veranstaltung. Und also wenn irgendwelche Änderungswünsche drin waren von Fehlen, dann werde ich halt schauen, ob ich irgendwas damit mache. Ja. Wir machen dann weiter mit dem nächsten Thema. Jetzt geht es um Synchronisation. Und worum geht es da überhaupt? Es geht immer darum, dass wir beim Parallelprogrammieren, also wenn wir irgendwie parallele Anwendungen entwickeln, die aus mehreren Threads bestehen, oder auch wenn wir irgendwas Verteiltes haben, wo halt mehrere Prozesse irgendwie zusammenarbeiten, dann wird es in der Regel vorkommen, dass es Daten gibt, auf die von mehreren Threads oder von mehreren Prozessen zugegriffen wird. Ja, also dieselben Daten, die an unterschiedlicher Stelle genutzt werden. Und das sind immer Geschichten, die irgendwie Probleme verursachen können. Danke. Wenn man nicht dafür sorgt, dass es irgendwelche Schutzmechanismen gibt, dass also zum Beispiel die Reihenfolge des Zugriffs, dass es irgendwie geregelt wird. Wo kann sowas passieren? Wenn wir in einem Prozess mehrere Threads haben, dann ist ja die Besonderheit von den Threads, dass die alle den gleichen Speicher verwenden, ja, weil die ja im selben Prozess leben und das war ja der wesentliche Unterschied zwischen Prozessen und Threads, dass Threads keinen eigenen Speicher haben. Ja, das heißt, jeder Zugriff auf sowas wie eine globale Variable innerhalb eines Threads bedeutet, dass da eine Speicherstelle ausgelesen wird, die auch allen anderen Threads zur Verfügung steht. Ja, die können auch alle lesen und schlimmer noch, die können auch alle schreiben. Ja, und wenn mehrere Threads irgendwie gleichzeitig oder kurz nacheinander an dieselbe Speicherstelle was reinschreiben und man weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge die Threads vielleicht ausgeführt werden, dann kann das einige Probleme verursachen. Wenn wir mit mehreren Prozessen arbeiten, haben wir das Speicherproblem zunächst mal nicht, weil jeder Prozess eigenen Speicher hat. Also einfach jetzt nur einen Zugriff auf irgendwelche Speicherstellen oder Variablen, die man deklariert hat, kann da noch nichts verursachen. Es gibt aber so Konzepte, sogenannte Memory Mapped Files. Da wird praktisch eine Datei, die irgendwo im Dateisystem liegt, wird wie ein Stück Speicher eingebunden. Ja, dann können Sie etwa sowas wie ein Array von Integers haben, das ist praktisch gemappt auf die Datei und wenn Sie dann über die Variable da den enden Wert auslesen aus diesem Array, dann lesen Sie gar nicht wirklich was im Speicher, sondern Sie lesen was aus der Datei. Ja, und mehrere Prozesse können dieselbe Datei verwenden und in den Speicher einblenden und dann haben Sie wieder gemeinsamen Zugriff aus mehreren Programmen heraus, die alle diese Datei einblenden in den Speicher. Das geht natürlich auch ohne diesen Memory-Mapped-Mechanismus. Sie können einfach ganz normal die Datei zum Lesen und Schreiben öffnen und irgendwie darin rummanipulieren. Ja, normalerweise sind Dateien nicht dagegen geschützt, dass mehrere Prozesse gleichzeitig damit arbeiten. Man weiß halt nicht, was dann passiert, wenn mehrere Programme gleichzeitig Daten da verändern wollen. Ein Beispiel auf einem System mit mehreren Prozessoren wäre der Scheduler. Ja, wenn Sie, das hatte ich vorhin kurz, als ich diesen Überblick oder den Hinweis gegeben habe, dass man beim Scheduling noch ein bisschen mehr beachten muss, wenn man jetzt mehrere Prozessoren hat. Wenn Sie sich vorstellen, wir sind in der Situation, mehrere CPUs oder mehrere Kerne, auf jedem davon läuft der Scheduler und es wird jetzt auf zwei von den CPUs zum selben Zeitpunkt die Entscheidung getroffen, es kommt ein neuer Prozess dran. Sie haben eine globale Prozessliste irgendwo. Beide Scheduler gucken in diese Prozessliste rein, sehen den ersten in der Liste, nehmen sich den raus. Ja, dann haben sie auf einmal einen Prozess auf zwei CPUs laufen. Gleichzeitig. Das ist natürlich komplett sinnlos, weil da passiert dann an beiden Stellen dasselbe. Und das ist praktisch einfach ein Fehler im Zugriff. Man muss irgendwie sicherstellen, dass nicht von zwei CPUs gleichzeitig diese Warteschlange für den Scheduler praktisch verwendet wird. Also das sind so ein paar Geschichten, die passieren können, wenn man gemeinsame oder geteilte Daten hat.
Entschuldigung.
Ja.
SMP, was heißt das?
Symmetric Multiprocessing, also symmetrisches, mehrfaches Verarbeiten. Das sind einfach alle normalen CPUs, die mehrere Kerne haben, beziehungsweise die meisten Systeme, wo sie auf dem Mainboard mehrere CPUs drauf setzen können. Das symmetrisch bezieht sich darauf, dass die alle in gleicher Weise auf denselben Speicher zugreifen. Es gibt auch nicht symmetrisches, das wären Szenarien, wo jede CPU eigenen Speicher hat. Ja, solche Systeme gibt es auch. Und dann kann praktisch CPU 1 nicht den Speicher von CPU 2 lesen. Und damit haben sie eine Asymmetrie, weil der Zugriff auf den Speicher nicht einheitlich ist. Es hat auch noch was mit der Zugriffsgeschwindigkeit zu tun. Also es geht noch weiter. Dieses SMP bedeutet auch, dass es egal ist, von welcher CPU aus sie einen Speicherzugriff machen, die Kosten dafür oder die Dauer ist immer dieselbe. Wenn das verletzt ist, die Bedingung, dann ist es auch schon nicht mehr symmetrisch. Okay, und für alles, was jetzt irgendwie Probleme verursacht, ja, bei solchen gleichzeitigen Zugriffen, da wird man versuchen, das abzustellen, also diese Sachen zu verhindern. Und Mechanismen, die das verhindern können, nennt man Synchronisationsmechanismen. Ja, also man synchronisiert die Zugriffe, man versucht, denen eine vernünftige Reihenfolge zu bringen, irgendwie so zu steuern, dass nichts mehr schiefgehen kann dabei. Und wir schauen uns mal als Einstieg ein kleines Beispiel an. Sie sehen in der linken Spalte ein kleines Programm, das liest aus einer Speicheradresse, die es irgendwie erreichen kann, liest es einen Wert aus, ja, macht dann intern einfach Hochzählen um 1 und schreibt es anschließend zurück. Ja, also das kann zum Beispiel auch, könnte auch ein Dateizugriff sein, ist im Prinzip egal. Es geht nur darum, dass irgendwoher dieser Wert geholt wird, wird dann lokal geändert und der geänderte Wert wird zurückgeschrieben. Und wenn wir das jetzt zweifach laufen haben, ja, besser hätte ich hier geschrieben, nicht zwei Prozesse, sondern zwei Threads. Also ich ändere das mal. Es ist besser, wenn das zwei Threads sind, weil dann muss ich nicht begründen, warum die denselben Speicher sehen können. Ja, also wir haben zwei Threads, die das machen. Die haben natürlich dieselbe Möglichkeit, da aus der Speicheradresse was zu lesen. Und jetzt passiert Folgendes. Der Scheduler hat irgendwann den ersten Thread aktiviert, der jetzt hier P1 heißt, P wie Thread. Und der liest jetzt hier aus der Adresse einen Wert, da steht am Anfang 10 drin. Dann macht er die Berechnung W gleich W plus 1, hat jetzt lokal den Wert 11 als Zwischenergebnis. Und im nächsten Schritt würde er den Wert zurückschreiben. Ja, er kommt aber nicht bis dahin, sondern sein Quantum ist abgelaufen. Das ist diese gestrichelte Linie hier. Der erste Thread wird unterbrochen und der Scheduler wählt einen anderen. Und der zweite macht jetzt dasselbe. Der liest auch die Adresse. Da steht im Moment noch die 10 drin. Der neue Wert ist ja noch nicht zurückgeschrieben worden. Der macht auch die Addition, kommt auch 11 raus. Der schreibt den Wert zurück, ist jetzt 11. So, dann gibt es wieder einen Context-Switch. Es kommt wieder der andere Thread dran. Und der schreibt jetzt noch sein berechnetes Ergebnis zurück. Das heißt, im Endergebnis, wenn diese beiden Threads die Funktion erhöhe Zähler abgearbeitet haben, dann ist das Ergebnis, was in der Speicherstelle steht, ist 11. Ja, sollte aber eigentlich 12 sein, weil wir haben zweimal dieses erhöhe Zähler aufgerufen. Der Sinn von erhöhe Zähler ist ja, diese Speicherzelle 1 hochzuzählen und wir würden erwarten, dass er, wenn er zweimal 1 auf 10 addiert, dass dann 12 rauskommt. Und das hat halt nicht geklappt, weil wir diese Reihenfolge auslesen, verändern und zurückschreiben, weil wir die unterbrochen haben und dann mittendrin in dem anderen Thread dasselbe gemacht haben. Ja. Wenn die Unterbrechung hier nicht so unglücklich gewesen wäre an dieser Stelle, dann hätte das so aussehen können. Ja, hier links sehen Sie das Beispiel, der erste Thread rechnet zuerst und schreibt sein Ergebnis zurück und dann erst kommt der zweite dran, der liest dann schon den aktualisierten Wert 11, addiert da 1 drauf und schreibt am Ende die 12 zurück, ist in Ordnung. Ja, genauso in Ordnung wäre das, was hier rechts steht, dass die Reihenfolge umgekehrt ist, dass also der zweite Thread zuerst dran ist, seine Berechnung macht und dann erst der erste dran kommt und ebenfalls die Berechnung macht und da kommt am Ende auch 12 raus. Ja? Das heißt, wenn Sie diese beiden, sag mal, gutartigen Szenarien vergleichen mit dem von der Folie davor, dann sehen Sie, der Unterschied ist einfach, dass zu einem ungünstigen Zeitpunkt diese Geschichte unterbrochen wurde. Ja, und was wir jetzt praktisch wollen, ist, wir wollen erzwingen, dass dieses Auslesen, Verändern und Zurückschreiben, dass so eine Ja, so eine Operation, dass die nicht unterbrechbar ist. Und dafür gibt es auch das Wort atomar. Haben Sie eine Einführung in Datenbanken schon gehabt?
Ja.
Ja. Dann kennen Sie ja Atomizität oder wie heißt das? Also das Atomarsein von Transaktionen. Haben Sie Transaktionen auch gehabt im Rahmen der Datenbankveranstaltung? Transaktionen haben verschiedene Eigenschaften. Eine davon ist atomar. Das sagt praktisch, wenn Sie die anfangen, die Transaktion, die besteht ja vielleicht aus mehreren SQL-Kommandos oder so, und wenn eins davon nicht ausgeführt werden kann und fehlschlägt, dann müssen die anderen alle zurückgerollt werden. Also im Wesentlichen sagt es ganz oder gar nicht. Und sowas haben wir hier genau auch. Das Problem entsteht dadurch, dass dieses erhöhe Zähler keine atomare Operation ist, sondern unterbrochen werden kann. Und während es unterbrochen wird, wird irgendwas anderes gemacht, was auch mit den Daten arbeitet. Und das führt zu etwas, was man nachher bei einer Datenbank Inkonsistenz nennen würde. Ja. Und das kann eben durch zwei Geschichten passieren. Das eine ist das, was ich Ihnen beschrieben habe, dass der Scheduler praktisch die laufende Funktion unterbricht, den laufenden Prozess oder Thread, und dann irgendwas anderes arbeiten lässt. Aber dasselbe Problem entsteht natürlich auch, wenn wir ein Multicore- oder Multi-CPU-System haben, wo die Funktion einfach mehrfach gleichzeitig läuft. Ja, und dann könnten sogar echt parallele Zugriffe irgendwie auf die Daten stattfinden. Das macht das Ganze noch schlimmer. Was man jetzt also als Lösung versucht, ist, dass man zunächst mal alle Stellen im Programmcode identifiziert, wo auf gemeinsame Daten zugegriffen wird. Na, also man schaut erstmal, was gibt es überhaupt für Daten, wo liegen die, wer greift wann darauf zu, und dann versucht man so Abschnitte, Bereiche praktisch zu erkennen, wo ein Zugriff anfängt und wo er wieder aufhört. Und das fängt typischerweise mit einem Lesezugriff an, wo erstmal ein Wert geholt wird, dann wird irgendwie damit gearbeitet und am Ende wird er zurückgeschrieben, und wenn er damit fertig ist, dann ist dieser komplette Zugriff in der Regel beendet. Und was wir dann sicherstellen wollen, ist, dass sobald einer mit so einer Bearbeitung angefangen hat, kein anderer mehr starten darf. Also wir wollen irgendwie eine Sperre errichten. Hier sehen Sie nochmal das, was ich eben gesagt habe, bei Datenbanken gibt es halt ein ganz ähnliches Problem. Ich habe hier mal dieses Beispiel, ich glaube, das habe ich eventuell in der Einführung auch schon mal gehabt, zwei Bankautomaten mit zwei EC-Karten für dasselbe Konto, wo paralleler Zugriff stattfindet. Wenn die Automaten jetzt so arbeiten, dass die eben erst den Kontostand abfragen, dann lokal ihre Abhebung bearbeiten und dann nach der Abhebung das Ganze wieder per Update in die Datenbank zurückschreiben, dann könnten Sie die Bank austricksen, indem Sie halt genau zeitgleich an zwei Automaten Geld abheben, denselben Betrag, und es wird nur eine der Abhebungen wirklich zurückgeschrieben in die Datenbank. Ja. Und das will man halt nicht, und deswegen fordert man bei solchen Sachen in den Datenbanken, dass man also eine gescheite Transaktionsverarbeitung hat, und da würde man diese ganzen Kommandos von dem Auslesen des Kontostandes bis zum Zurückschreiben des Kontostandes würde man als eine Transaktion definieren, und wenn die Datenbank halt das korrekte Verarbeiten von Transaktionen sicherstellt, dann kann es diesen Fehler nicht mehr geben. Ja, also das heißt, das ist ein, jetzt in der Sprache, wie wir sie bei den Betriebssystemen verwenden, das ist ein Synchronisationsmechanismus in Datenbanken. Und wir gucken uns halt jetzt Synchronisationsmechanismen in Betriebssystemen an. Da gibt es auch noch den Begriff der Race Condition. Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie so ein bisschen Security-Meldungen mitverfolgen, wenn irgendwelche Schwachstellen in Software gefunden werden. Da gibt es so ein paar Klassiker, und eins davon ist, dass irgendwie eine Race Condition gefunden wurde. Das steht dann immer in diesen Security Bulletins, irgendwie im Programm sowieso wurde eine Race Condition entdeckt, und die ermöglicht irgendwelche Angriffsszenarien, und es gibt ein Update. Ja, das sind so die Standardmeldungen da. Und was hier bei einer Race Condition passiert, ist, dass so ein bisschen ein Rennen darum stattfindet, wer als erster auf bestimmte Daten zugreifen kann. Und abhängig davon, in welcher Reihenfolge das Ganze jetzt passiert, verhält sich das Gesamtprogramm unterschiedlich. Ja, das heißt, Ihr Programm arbeitet nicht mehr deterministisch. Also Sie wissen nicht mehr wirklich, was am Ende rauskommt, sondern das hängt von im Endeffekt zufälligen Dingen ab, nämlich wann der Scheduler welchen Teil der Anwendung aktiviert. Und das ist etwas, was man nicht haben möchte. Denn wenn Sie nicht mehr eindeutige Ergebnisse bei Berechnungen haben, dann heißt das ja, dass da potenziell was Falsches rauskommen kann. Ja, weil nur einer der möglichen Pfade, die da jetzt existieren, liefert ein korrektes Ergebnis und die anderen müssen alle falsch sein. Und das Problem ist, dass diese Fehler, die dann auftreten, dass man die häufig nicht entdeckt. Also Sie können Software schreiben, die prinzipiell diesen Fehler eingebaut hat, wo also eine Race Condition möglich ist. Und Sie testen die Software über Wochen lang mit einem großen Team und es läuft immer alles korrekt. Ja, also Sie finden da keinen Fehler. Und das liegt dann daran, dass Sie einfach immer Glück gehabt haben, weil wenn die Wahrscheinlichkeit dafür, dass diese Race Condition tatsächlich greift und da irgendwas in der falschen Reihenfolge bearbeitet wird, wenn die vielleicht nur 0,1% ist, ja, dann haben Sie bei 1000 Tests nur einen Fehler. Und entweder sehen Sie den vielleicht gerade nicht oder Sie haben halt einfach keine 1000 Tests gemacht. Also das ist eine Fehlerursache, die problematisch ist, weil eben meistens oder fast immer das richtige Ergebnis rauskommt. Ja, Software, die komplett fehlerhaft irgendwie ist, die jedes Mal zuverlässig ein falsches Ergebnis liefert, deterministisch, das sieht man ja. Man probiert es aus, es arbeitet nicht korrekt und dann sucht man den Fehler und behebt den. Aber bei diesen Sachen, die halt nur ganz selten mal auftreten, da ist es sehr ärgerlich, weil das kann durch alle Qualitätsüberprüfungen und so weiter kann das durchgehen und am Ende wird es ausgeliefert, ist im Einsatz und dann treten die Fehler erst auf, weil mit der Masse sich dann die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass irgendwo mal der Fehler was bewirkt. Ja. Und abgesehen davon, dass man eben vielleicht falsche Rechenergebnisse kriegt, ist es eben auch eine klassische Geschichte, wo eine Sicherheitslücke aufgemacht wird und dann durch irgendwelche Timing-Attacken oder was weiß ich für Möglichkeiten Rechner angreifbar werden. Ja. Ein sehr primitives Beispiel, um das mal zu verdeutlichen, was jetzt hier passieren kann. Nehmen wir an, Sie haben folgendes kleine C-Programm. Ja, das liest über irgendeine Funktion ein Kommando ein, das soll so eine Art Shell soll das sein, wo man Befehle eingeben kann, die werden dann ausgeführt. Und das macht jetzt was sehr Umständliches, das erzeugt eine Skriptdatei, ja, mit einem Create-Aufruf wird eine neue leere Datei zum Schreiben geöffnet. Dann wird in diese Datei dieses Kommando reingeschrieben, die Datei wird geschlossen. Dann wird mit Change Mode, das ist ein Unix-Kommando, um die Zugriffsrechte zu verändern, wird die Datei ausführbar gemacht. Ja, diese Syntax können Sie nicht wirklich so in einem C-Programm schreiben, das ist verkürzt und vereinfacht. Und danach wird mit einem Befehl namens System wird dieses Skript ausgeführt. Ja, also das ist keine gute Art und Weise, das zu programmieren, aber man könnte etwas in der Art machen. Und jetzt kann ein Problem auftreten, nämlich wenn vor dem Change Mode, also bevor das Ding ausführbar gemacht wird, es einem Angreifer gelingt, schnell die Datei zu öffnen und den Inhalt zu verändern. Ja, dann haben Sie haben dieses Programm, was wir gehen davon aus, dass das mit Root-Rechten, also mit administrativen Rechten arbeitet. Ja, und das erzeugt eine Datei, wo wir noch zusätzlich davon ausgehen müssen, dass da Schreibrechte für normale Anwender bestehen. Ja, also das sind jetzt mehrere Annahmen, die, wo man bei allen sagen würde, naja, so ein Programm schreibt man halt nicht so. Aber ich brauche es, um ein einfaches Szenario zu kreieren. Und dann könnte praktisch zwischen dem Schließen der Datei und dem Ausführen letzten Endes, könnte ein Angreifer schnell die Datei öffnen und seinen eigenen Befehl da reinschreiben. Ja, den er ausgeführt haben will. Und das führt dann dazu, dass mit den Rechten des Administrators anschließend, wenn dieser System Call ausgeführt wird, dass eben der Befehl des Angreifers läuft und nicht der eigentlich gewünscht war. Und das hat natürlich was mit dem Timing zu tun. Man muss also genau zum richtigen Zeitpunkt in die Datei reinschreiben. Ja. Man würde wahrscheinlich als Angreifer versuchen, in einer Endlosschleife immer wieder diese Datei zu öffnen und sie auszutauschen durch das eigene Kommando, das man haben will. Ja, und dann ist es halt die Frage, wird vom Ablauf her der Prozess des Angreifers zu einem günstigen Zeitpunkt laufen? Also zwischen dem Schließen der Datei und dem Ausführen. Ja, wenn der nicht zwischendurch läuft, dann kann nichts passieren, weil wenn der System Call einmal ausgeführt ist mit der noch korrekten Datei, dann hat sich das Ganze natürlich erledigt. Ne? Dann ist die Funktion durch und dann kommt man nicht mehr rein. Aber man weiß es eben nicht. Man weiß nicht, ob der Scheduler nicht aus einer Laune heraus nach dem Close-Kommando eben einen Context-Switch machen wird und der andere Prozess drankommt. Und deswegen muss man eben, in so einem Programm müsste man sicherstellen, dass zwischen dem Beschreiben der Datei und dem Ausführen dieser Datei, dass da keine Unterbrechung möglich ist. Das werden Sie in der Form nicht hinkriegen, weil das sind Aufrufe, die also ins Betriebssystem reinspringen. Da wird es immer möglich sein, dass irgendwas unterbrochen wird. Also dieses Ding kann man so nicht wirklich beheben. Ja, das muss man einfach anders programmieren. Aber wir werden andere Beispiele sehen, wo wir einfach Code-Blöcke haben und dafür sorgen, dass es da nicht zu einer Unterbrechung kommt.
Mhm. Wo per Web-Interface ein Backup angestoßen wird und dann tue ich meine Dateien mit Symlink, die eigentlich gehören, mit ins Backup rein, fertig. Mhm. Da kann ich auch eine Race-Condition dann ausnutzen, weil Backups eben auf Templern liegen. Und da gab es übrigens einen sehr bekannten Fall, so ein Hoster vor 2-3 Jahren war das.
Ja, so Race Conditions gehen nicht weg. Also es kommen immer wieder neue Beispiele dafür, obwohl das natürlich kein neues Konzept ist. Ne? Also das findet man schon, diese Idee findet man auch in 30 Jahre alten Betriebssystembüchern. Aber es ist halt über viele Jahre überhaupt kein Bewusstsein dafür da gewesen, die Sachen zu vermeiden. Man hat halt irgendwas entwickelt und wenn es irgendwie lief, dann hat es gereicht. Gut, was man jetzt versuchen könnte als ersten Schritt, dass man sagt, naja, wenn ich also nicht will, dass während der Ausführung hier von diesem Code, wenn es zu einer Unterbrechung kommt, hallo, darf ich Ihnen noch einen Evaluierungsfragebogen geben? wenn man also jetzt verhindern will, dass dieser Teil hier unterbrochen wird im Sinne von ein anderer Prozess darf auch auf diese Adresse zugreifen, dann könnte man ja auf die Idee kommen und sagen, ich führe einfach eine Log-Variable ein. Eine globale Variable, die von allen beteiligten Prozessen oder Threads sichtbar ist, ja, die nenne ich irgendwie Log. Und die kann ich abfragen mit einer Read-Funktion und ich kann da auch sowas wie Set-Log machen. Das würde praktisch die Sperre setzen, ja, mit der Bedeutung, dass dann kein anderer mehr dran darf. Und dann gibt es noch ein Release-Log, mit dem man die Sperre praktisch wieder freigibt. Ja? Das wäre also eine ganz gute Idee. Der Ablauf wäre dann so, man kommt hier in diesen Bereich rein, liest erstmal das Log aus, prüft jetzt, ob das Log gesetzt ist. Ja, also hier gucke ich Flag gleich Log Unset. Das würde dann heißen, es ist nicht gesetzt. Es hat kein anderer Prozess die Sperre für diesen Bereich irgendwie erworben. Und dann darf ich selber. Und dann mache ich als erstes Set Log. Sage also, ich will, ich gehe da jetzt rein. In dem Moment, wo ich das gemacht habe, heißt das natürlich, wenn ein anderer Prozess kommt und hier auch Read Log macht, dann kriegt der eine Rückmeldung, das Log ist gesetzt und darf dann nicht weitermachen. Ja, und dann kann ich hier meine Bearbeitung der Daten machen und am Ende sage ich Release-Log und gebe das wieder frei. Also das wäre so die erste Idee, wie man das machen kann. Aber wenn das Log jetzt auch einfach nur eine Variable ist, genauso wie das W, was ich hier verändere, was habe ich dann für ein Problem?
Ja, dieselbe Geschichte, dass halt während der Abfrage, ob der Log ansetzt ist, ein anderer Prozess eben das Log setzen könnte, dann würde halt ein letztes Log setzen.
Ja, genau. Ich verschiebe einfach nur das Problem, dass ich hier eine Unterbrechung kriegen kann, verschiebe ich nach hier oben. Ja, hier wird das Log gelesen und hier wird es gesetzt. Und wenn ich dazwischen eine Unterbrechung habe, dann kann ein zweiter Prozess das ebenfalls lesen und kriegt noch den alten Inhalt, dass das Log nicht gesetzt ist. Dann sagt er auch Set Log. Ja, dann habe ich halt zwei Prozesse, die beide das Log setzen. Und dann wandern die fröhlich beide in den Bereich rein und arbeiten mit W, obwohl ich das eigentlich verhindern wollte. Ja, also das heißt, mit zusätzlichen Variablen komme ich da nicht weiter. Ich kann das schachteln und noch ein Log für das Log irgendwie ausdenken. dann, es wird dann immer unwahrscheinlicher, ja, weil der Code immer länger wird und dann müssten schon ganz unglücklich die Unterbrechungen stattfinden. Aber eine echte Sicherheit habe ich damit immer noch nicht. Jetzt ist es so, dass man nicht unbedingt alle Zugriffe voreinander schützen muss. Wenn Sie zum Beispiel mehrere Prozesse haben, die lesend auf dieselben Daten zugreifen, dann ist es egal, in welcher Reihenfolge Sie einen und denselben Wert lesen, solange er nicht verändert wird. Das hat keine Auswirkungen. Ja, Sie können also beliebig viele Prozesse Daten lesen lassen und wenn Sie irgendwelche Datenstrukturen haben, die nur am Anfang mal initialisiert werden und dann werden erst die ganzen Prozesse gestartet, die darauf zugreifen und die lesen alle nur, dann brauchen Sie keine Synchronisierung. Ja, man muss nicht alle Datenzugriffe irgendwie voreinander schützen. Auch wenn Sie Programme haben, die überhaupt keine gemeinsamen Daten haben, ja, dann ist auch kein Schutz nötig. Das ist einfach das normale Verhalten, wenn Sie mehrere voneinander unabhängige Anwendungen starten. Die sind, außer dass Sie nicht in Ihre Speicherbereiche gegenseitig reingucken können, ansonsten nicht irgendwie geschützt. Ja. Jetzt könnte es irgendwie zufällig sein, dass die unerwartet dieselbe Datei nutzen und da irgendwas mitmachen. Dann hätten Sie wieder so ein Problem. Aber im Normalfall passiert da nichts. Aber sobald Sie halt hingehen und irgendeine Art von Datenobjekt haben, egal ob das im Speicher oder auf der Platte oder sonst wo liegt und da wird gemeinsam drauf zugegriffen und es muss wenigstens ein Schreiber dabei sein, also einer von den Prozessen oder Threads muss Veränderungen an den Daten vornehmen, dann kriegen Sie ein Verhalten, wo Sie nicht mehr wissen, was wird da rauskommen. Ja? Das ist unvorhersehbar, was als Ergebnis entstehen wird und vor allem auch eine bestimmte Abfolge ist nicht reproduzierbar. Also es kann zum Beispiel sein, dass Sie so eine Anwendung laufen lassen und Sie sehen, da entsteht ein Fehler und Sie wollen das dann jemand anders zeigen und dann lassen Sie es 1000 Mal durchlaufen und der Fehler entsteht nicht nochmal. Ja? Weil man einfach nicht wissen kann, wann er auftreten wird. Das kann sehr selten sein. Ja, das war also so die Motivation für das Ganze. Wir werden jetzt über kritische Abschnitte und gegenseitigen Ausschluss sprechen. Das kommt gleich. Und dann über verschiedene Möglichkeiten, wie man eben diese Probleme behandeln kann. Also sogenannte Synchronisationsmethoden. Und da taucht manchmal der Begriff von Synchronisationsprimitiven auf. Ein Primitiv ist ein elementares Element an Software, was irgendwelche Dinge sicherstellen kann. Und da werden wir Mutexe, Semaphore und Monitore besprechen. Wenn Sie mit Java schon gearbeitet haben, dann haben Sie wahrscheinlich die Monitore schon gesehen als Synchronisationsmittel. Und die gibt es auch als allgemeines Konzept. Und ich zeige Ihnen auch die Java-Monitore dann nochmal kurz. Okay, es ist also zunächst mal ein bisschen Vokabular. Wir haben vorhin so einen Ausschnitt aus dem Programm gesehen, das mit dem W, wo erst was gelesen, dann verändert und dann geschrieben wurde. Und solche Bereiche, die werden wir kritische Abschnitte nennen oder kritische Bereiche. Und zwar immer dann, wenn es eben mehrere Anwendungen, mehrere Prozesse oder Threads gibt, die auf diese Daten zugreifen. Ja. Also es muss gemeinsame Daten geben. Und einen Programmteil, der darauf zugreift, den nennen wir dann kritischen Bereich. Das heißt also, Sie können nicht einfach den Code angucken und sagen, das ist ein kritischer Bereich, sondern Sie müssen wissen, was läuft noch gleichzeitig. Welcher Code kann noch gleichzeitig laufen? Das kann sein, dass das verschiedene Funktionen sind, ja, die zum selben Zeitpunkt laufen und die dieselben Daten nutzen. Es könnte auch sein, dass es dieselbe Funktion ist, die einfach nur mehrfach parallel halt aufgerufen wird. Ja. Also es reicht nicht zu sagen, ich habe den kompletten Code durchgelesen und die Variable x, die wird nur in einer einzigen Programmzeile verwendet. Ja, das würde nicht helfen, solange Sie nicht sicher sind, dass nicht möglicherweise diese eine Programmzeile von zwei Threads zum selben Zeitpunkt ausgeführt wird. Also das ist das, was ich hier meine. Es müssen nicht verschiedene Programme sein oder auch nicht verschiedene Funktionen, sondern es können auch einfach mehrere Instanzen derselben Funktion sein, die eben in mehreren Threads gleichzeitig laufen. Und wir gucken uns praktisch den ersten Zugriff und den letzten an und nennen diesen ganzen Block einen kritischen Bereich. Und das heißt, dass wir da ein bisschen Wahlfreiheit haben. Wenn Sie jetzt eine längere Funktion haben, die am Anfang liest, dann irgendwas macht und dann schreibt und dann arbeitet sie ein bisschen weiter und dann liest sie nochmal, macht wieder irgendwas und schreibt dann wieder dieselben Daten. Dann könnten Sie entweder sagen, das ganze Ding von vorne bis hinten ist ein kritischer Bereich, oder Sie könnten sagen, das Ding hat zwei kritische Bereiche. Einen vorne, dann dazwischen was, wo es praktisch neutral ist, und dann da hinten nochmal einen. Ja, da hat man also hat man ein bisschen Freiheiten. Das Wesentliche ist immer zu erkennen, dass Schreibzugriffe am Ende von so einem kritischen Bereich stehen. Weil wenn Sie nur Lesevorgänge haben, haben wir ja schon gesagt, wer nur liest, da muss nicht synchronisiert werden. Und wichtig ist, dass man bei dieser ganzen Geschichte immer die Daten im Blick hat, weil darum geht es. Es geht also nicht darum, den Code nach irgendwelchen Strukturen zu analysieren, sondern letzten Endes den Fluss der Daten durch das Programm zu verfolgen und zu erkennen, wo möglicherweise gleichzeitige Zugriffe auf die Daten stattfinden. Ja, und daran erkennt man dann die kritischen Bereiche. Und rein von der Sprache her sagen wir, es wird ein kritischer Bereich betreten, das heißt, Sie sind unmittelbar davor, die erste Anweisung innerhalb dieses kritischen Bereichs auszuführen, dann betreten Sie den Bereich. Und wenn Sie die letzte Anweisung ausgeführt haben und die abgeschlossen ist, dann verlassen Sie den. Ja, im Englischen sagt man Enter oder Leave a Critical Section. Und wir stellen jetzt Anforderungen an parallele Programme, egal ob das parallele Threads oder parallele Prozesse sind, mit gemeinsamer Datennutzung. Ja, und die Anforderung ist, es darf maximal ein Thread gleichzeitig in einem kritischen Bereich sein. Das werden wir auch wechselseitiger Ausschluss oder gegenseitiger Ausschluss oder Englisch Mutual Exclusion nennen. Und dann kommen ergänzend noch ein paar Sachen dazu, die ja eigentlich mehr das Gesamtverhalten der Software noch sicherstellen sollen. Aber das da oben, das ist die zentrale Eigenschaft, weil das sorgt dafür, dass keine fehlerhaften Zugriffe und Veränderungen von Daten möglich sind. Und der ganze Rest, der ist jetzt dazu da, dass das Programm sich trotzdem noch sinnvoll verhält. Weil Sie könnten ja hingehen und sagen, wenn ich meinen Thread starte, dann richte ich einfach irgendwie eine Form von Sperre ein, dass kein anderer Thread laufen darf, ja, der überhaupt potenziell was mit den Daten macht. Dann hätten Sie so einen maximalen Schutz. Sie sagen einfach, es wird kein anderes Thread gestartet. Also Sie verbieten damit effektiv dann Multitasking innerhalb Ihrer Anwendung, die diese Daten nutzt. Das würde funktionieren. Ja, aber das wäre viel zu stark. Deswegen versucht man das ein bisschen abzuschwächen mit ein paar Zusatzbedingungen. Die erste ist, kein Thread, der außerhalb eines kritischen Bereichs ist, darf einen anderen blockieren. Diese obere Geschichte ist ja praktisch eine Blockade. In dem Moment, wo ein Thread in einem kritischen Bereich ist, darf kein zweiter rein. Da werden wir also irgendeine Form von Blockiermechanismus drin haben. Denn der zweite, der wird ja versuchen, auch in den kritischen Bereich reinzugehen. Und dann muss es irgendein System geben, was sagt, nein, du gehst da jetzt nicht rein. Ja? Und das werden wir sehen, das wird so aussehen, dass man so einen Prozess einfach blockiert. Ähnlich wie einen, der auf eine IO-Operation wartet und der darf nicht weitermachen. Ja? Und so eine Blockade soll aber eben wirklich nur dann passieren, wenn man unmittelbar vor einem kritischen Bereich ist. Ja, wenn nicht, wenn es überhaupt keinen Thread gibt, der in einem kritischen Bereich ist, dann darf kein anderer blockiert werden. Also Blockade nur dann, wenn es zwingend nötig ist. Dann kein Thread soll ewig auf das Betreten eines kritischen Bereichs warten. Das ist im Prinzip eine ähnliche Geschichte. Sie wollen sicherstellen, dass jeder irgendwann mal drankommt. Das ist so ein bisschen wie das Problem beim Scheduler, wenn ein Prozess niemals ausgewählt wird, dann kann diese Anwendung nicht vernünftig arbeiten. Ja, und das Ganze haben wir auch bei dem Synchronisationsthema. Jeder Thread muss irgendwann mal drankommen und auch weiterarbeiten können. Und dann wollen wir, dass sogenannte Deadlocks vermieden werden. Ja, Deadlocks entstehen dann, wenn zwei Prozesse unterschiedliche kritische Bereiche betreten haben und anschließend in den jeweils anderen rein wollen. Also das ist das kleinste Beispiel. Es gibt auch kompliziertere Deadlocks, aber das kleinste Beispiel ist eben so, dass Sie zwei Variablen, sage ich jetzt mal, haben, eine Variable x und eine Variable y, und die werden in den beiden Threads in unterschiedlicher Reihenfolge genutzt. Ja, der eine liest erst x und dann y und dann schreibt er irgendwie die Summe zurück oder sowas, und der andere liest erst y und erst x. Und der erste würde jetzt sagen, ich sperre den Zugriff auf x, und der andere sagt, ich sperre den Zugriff auf y, kommt damit auch durch. Und dann sagen beide das jeweils Umgekehrte, ich will den Zugriff auf y sperren oder den auf x, und können es beide nicht, weil es schon gesperrt ist. Und dann bleiben die beide stehen. Ja, das geht dann nicht weiter, da kommt man nicht mehr raus aus einem Deadlock. Also ein Deadlock ist immer etwas, wo die Bearbeitung einfach zusammenbricht. So eine Anwendung steht und kann auch nicht gerettet werden, die muss dann abgebrochen werden. Also das soll vermieden werden. Weil das ist natürlich, wenn Sie eben Synchronisationsmechanismen verwenden, die das Potenzial haben, irgendwas zu blockieren, dann können eben theoretisch Deadlocks entstehen und ja, damit halt nicht mehr laufende Anwendungen. Gut, ich habe eben schon gesagt, wenn wir diese Situation haben, dass immer höchstens ein Thread in so einen kritischen Bereich reinkommt, dann nennen wir das gegenseitiger Ausschluss oder auch Mutual Exclusion. Und daher kommt auch dieser Begriff Mutex, den wir später noch verwenden werden. Und es ist jetzt so, es ist zwar das Betriebssystem dafür da, Ihnen diese Mechanismen zur Verfügung zu stellen, dass Sie eben sowas wie ein Mutex oder Semaphore oder Monitor, die wir dann noch sehen werden, dass Sie die haben. Aber das heißt nicht, dass allein durch das Vorhandensein von solchen Sachen Software dann schon fehlerfrei arbeiten kann, sondern der Programmierer muss halt diese Dinger als Werkzeuge verwenden an den richtigen Stellen, und es reicht aus, an einer einzigen Stelle einen Fehler bei der Gestaltung der Synchronisierung zu machen, dann ist alles vorbei. Ja, Sie müssen nur einen einzigen Code-Schnipsel haben, wo ohne Schutz auf irgendwelche Daten zugegriffen wird. Ja, alle anderen Code-Teile, die dieselben Daten verwenden, haben schön immer am Anfang so einen Sperrmechanismus und am Ende ein Aufheben der Sperre. Aber an einer Stelle ist es nicht, und das reicht dann schon. Wenn die dann ungünstig zusammentreffen, dann arbeitet die Anwendung schon wieder fehlerhaft. Und da werden wir dann später sehen, das ist einer der Vorteile von diesem Monitor-Konzept, wo man sich das Ganze etwas leichter macht. Weil der Monitor, der sagt praktisch, dass Sie einmal am Anfang deklarieren, was schützenswerte Sachen sind im Rahmen von so einer Monitor-Deklaration, und dann sorgt praktisch die Laufzeitumgebung, im Fall von Java halt der Java-Interpreter dafür, dass kein gleichzeitiger Zugriff möglich ist. Jetzt haben wir vorhin schon kurz gesehen, dass diese erste Idee, so eine einfache Sperre einzurichten, indem man einfach eine weitere Variable verwendet, so als Log-Variable, dass das nicht funktionieren wird. Man kann das weiterentwickeln, und es gibt tatsächlich Möglichkeiten, ausschließlich durch Nutzung von Variablen sicherzustellen, dass immer nur ein Prozess oder Thread in so einen kritischen Bereich reingehen kann. Die sind aber relativ komplex und unverständlich, diese Lösungsverfahren, und die werden auch nicht verwendet, weil das nämlich zu viel Rechnerei ist. Also es muss mit mehreren Variablen dann gearbeitet werden, die sich praktisch ergänzen, also ich glaube drei Variablen, um einen Log zur Verfügung zu stellen. Und deswegen setzt man praktisch immer auf eine Hardware-Instruktion, die der Prozessor zur Verfügung stellen muss. Und da gibt es in der Regel eine Maschineninstruktion, also einen Assembler-Befehl, den Sie benutzen können, der heißt oft TSL, Test and Set Log. Und da können Sie als Argument eine Speicheradresse praktisch angeben. Und was jetzt diese Maschineninstruktion macht, die guckt in die Speicherzelle rein, kann den Wert, der da drin steht, auslesen und anschließend überschreiben. Und zwar ohne, dass dieser Lese- und Schreibvorgang unterbrochen werden kann. Und man nutzt das jetzt folgendermaßen, wenn man das TSL benutzen will, um eben so ja, den Zugang zu bestimmten Bereichen zu sichern, dann kann man so eine Funktion Enter schreiben, das ist jetzt in einer Assembler-Sprache verfasst. Da wird praktisch das TSL ausgeführt. Es wird ein Register hier als Ziel angegeben, und Flag ist jetzt eine Speicherstelle. Ja, und damit wird der Variablenwert aus Flag wird in das Register kopiert und die Variable auf 1 gesetzt. Und als Ergebnis kriegt man aber zurück, welchen Wert die Variable vorher hatte. Und wenn die Variable 0 war, worum ist das jetzt? Ich komme mal durcheinander, was 0 und 1 ist. Wenn die Variable 0 war, dann dann war das Log jump not 0, enter. Genau, wenn sie 0 war, dann ist es gut, dann darf man weitermachen. Und wenn sie nicht 0 war, dann muss man praktisch in der Endlosschleife wieder zurück. Ja, dann geht es weiter. Also das heißt, im Prinzip hat man von hier bis hier, von Enter bis zum Jump Not Zero Enter, läuft man praktisch in der Endlosschleife durch, solange irgendjemand anders das Log hat. Und irgendwann kriegt man halt über das TSL-Kommando, kriegt man irgendwann den Wert 0 zurück. Und wenn man den zurückbekommt, dann weiß man, dass zu dem Zeitpunkt niemand anders das Log hält und man hat gleichzeitig den Wert 1 reingeschrieben. Ja? Und das Atomare kommt jetzt daher, dass dieser Test, ist der Inhalt 0 und dann anschließend das Reinschreiben von 1, um zu sagen, ich blockiere selbst. Ja? Ich gehe jetzt in den kritischen Bereich rein, dass das eine atomare Instruktion ist, die sich in diesem TSL versteckt. Und das heißt, dass also da keine Unterbrechung möglich ist. Das ist einfach eine Assembler-Instruktion und wenn Sie also zwei Prozesse haben, die kurz nacheinander oder irgendwie gleichzeitig ausführen wollen, es hat halt immer zu einem bestimmten Zeitpunkt nur einen Prozessor, die CPU. Und damit ist es nicht möglich, dass dieses TSL praktisch unterbrochen wird und ein anderer Prozess irgendwie sein TSL dazwischen schieben kann. Ja, und das ist ja genau das Problem, was Sie haben, wenn Sie einfach irgendwelche C-Befehle haben. Die werden möglicherweise in mehrere Einzelkommandos übersetzt, die eben sich mit dem Auslesen, Verändern und Zurückschreiben beschäftigen. Und dann können Sie einfach nicht wissen, ob da nicht zwischendrin eine Unterbrechung kommt. Und mit dieser Hardware-Instruktion kriegen Sie das dann hin. Ja, also das heißt, so würde Ihr Enter aussehen. Und dann gibt es noch ein Leave, um wieder aus dem kritischen Bereich rauszugehen. Da schreiben Sie einfach in die Variable wieder 0 rein. Das muss man jetzt nicht nochmal irgendwie besonders schützen, weil das ist einfach nur das Freigeben. Solange Sie nicht wieder 0 reingeschrieben haben, kann praktisch niemand anders erfolgreich durch dieses Enter durchlaufen. Was muss das TSL jetzt alles machen? Sie müssen prinzipiell im TSL müssen Interrupts unterbrochen sein, damit es nicht irgendeine Form von Unterbrechung da drin geben kann. Aber da das TSL eine elementare Instruktion praktisch ist, kann das eh nicht passieren. Es gibt aber ein anderes Problem, wenn Sie mehrere CPUs haben. Dann kann es natürlich sein, dass zum exakt selben Zeitpunkt auf beiden ein TSL mit derselben Variable gemacht wird. Ja, dass also dieselbe Speicherstelle praktisch ausgelesen wird zur exakt gleichen Zeit. Und dann hätten Sie wieder das Problem, es würde auf beiden CPUs der Wert 0 zurückgegeben werden und stattdessen eine 1 reingeschrieben werden. Und in beiden Prozessen hätten Sie praktisch das Gefühl, ja, ich darf weitermachen. Und das darf auch nicht sein. Deswegen muss hier außerdem noch der Zugriff auf den Speicherbus gesperrt werden. Also es gibt Möglichkeiten, dass Sie praktisch für einen kurzen Moment verhindern, dass eine andere CPU auch den Speicherbus nutzen kann. Und selbst wenn jetzt beide CPUs gleichzeitig das TSL ausführen, dann wird einer von den beiden einen Tick früher auf dem Speicherbus sein. Weil Sie können keine echt parallelen Zugriffe auf den Speicherbus haben. Die müssen sich auch irgendwie einreihen beim Zugriff auf den Bus. Und der zuerst kommt, der kann praktisch den Bus sperren für den Zugriff und kann seinen TSL komplett durchziehen. Jetzt haben Sie gesehen, das war so eine Schleife, in der dieses Enter Region lief. Ja, also da, wenn wir nochmal kurz zurückgehen, ja, hier sehen Sie das nochmal, also Test auf 0 und wenn nicht 0, dann wieder zurück zu Enter. Ja, das heißt, da läuft im Prinzip in der Endlosschleife das Ganze. Und das ist natürlich unerfreulich, wenn Sie jetzt in den kritischen Bereich rein wollen, aber nicht rein können, weil irgendwer anders drin ist. Sie wissen nicht, wie lange sich das hinziehen wird. Dann würden Sie praktisch in dem Prozess in dieser Endlosschleife laufen und laufen und laufen, bis irgendwann ihr Quantum abgelaufen ist und dann kommt ein anderer Prozess dran. Ja, wenn Sie Pech haben, beim nächsten Mal, wenn Sie wieder dran sind, ist der kritische Bereich immer noch nicht frei oder in der Zwischenzeit hat jemand anders sich den genommen und dann laufen Sie wieder Ihr ganzes Quantum durch in dieser Endlosschleife. Und das nennt man aktives Warten. Aktives Warten heißt also, es verbraucht Rechenzeit, diese Warterei, weil ich in der Schleife immer wieder prüfe, ob ich rein darf. Und damit ist einfach diese CPU-Zeit komplett sinnlos verbraten. Und ein weiteres Problem ist, es muss auch irgendwann mal, damit das Ganze aufhört, muss irgendein anderer Thread die Variable wieder auf 0 zurücksetzen, ja, damit der Zugang wieder offen ist. Und daraus entstehen einfach verschiedene Probleme. Wenn zum Beispiel durch einen Programmfehler diese Sperre überhaupt nicht mehr freigegeben wird, dann habe ich möglicherweise einen oder mehrere Threads, die immer wieder, wenn sie drankommen, ihr gesamtes Quantum regelmäßig prüfen, ob der Zugang jetzt möglich ist oder nicht und nie wieder irgendwas tun werden. Ja? Und genauso kann es auch passieren, dass aus Prioritätsgründen, dass wir wieder dieses Prioritätsinversionsproblem kriegen und dass deswegen die Sperre nicht freigegeben wird, ja, und es einfach nicht weitergeht. Also das sind verschiedene Sachen, die unangenehm sein können beim aktiven Warten. Vorteil beim aktiven Warten ist, es ist sehr einfach zu programmieren, diese Schleife. Ne? Das setzt keine weiteren Fähigkeiten des Betriebssystems voraus. Ich brauche nur diese Test-and-Set-Instruktion, also dieses TSL, und mehr muss ich eigentlich nicht machen. Aber damit man nicht diese ganze CPU-Zeit sinnlos verbrät, macht man stattdessen in der Regel passives Warten. Und das geht über Sleep und Wake. Und das sieht in der Regel so aus, dass man sagt, wenn ich feststelle, dass das Lock gesetzt ist, ich also nicht in den kritischen Bereich reinkomme, dann lege ich mich schlafen. Also der Prozess gibt praktisch freiwillig dann die CPU ab und nicht nur das, er gibt sie nicht nur über so einen Aufruf von Yield oder sowas weiter an den nächsten Prozess, sondern er nimmt sich ganz aus der Bereitwarteschlange raus und geht in eine spezielle Suspend- oder Sleep-Warteschlange, so ähnlich wie die Blockiert-Warteschlange eine ist. Es ist nicht dieselbe Warteschlange, weil Warten auf I.O. Ist eine andere Geschichte, aber von der Logik her ist es sehr ähnlich. Und ein solcher Prozess, der sich praktisch dadurch rausgenommen hat, der wird vom Scheduler nicht mehr aktiviert. Genauso wie ein durch I.O. blockierter Prozess wird er nicht mehr aufgerufen. Aber es muss natürlich irgendwie dafür gesorgt werden, dass es dann nochmal weitergeht. Ja, das ist hier gemeint mit ein anderer Thread, muss das Eintreten des Ereignisses bewirken, auf das der erste Thread wartet. Und dieses Warten heißt halt, die Sperre wird irgendwie aufgehoben. Und wenn die Sperre aufgehoben wird, dann muss dieser blockierte Thread, der muss dann wieder aktiviert werden. Ja. Und da gibt es dann so einen Weg-Mechanismus, den das Betriebssystem bieten muss. Und das werden wir Sleep nennen, dieses sich schlafen legen. Und dieses Aufwecken, das wird Signal heißen, also ein Signal schicken, dadurch wird der Prozess dann wieder bereit. Und wenn er dann wieder bereit ist, dann kann er praktisch erneut gucken, wenn er das nächste Mal drankommt, ob er jetzt die Sperre haben kann und wenn ja, kann er dann weitermachen. Aber das Wesentliche ist, dass während der gesamten Wartezeit, wo also diese Sperre gesetzt ist durch einen anderen Thread, dieser wartende Thread keine CPU-Zeit verbrauchen wird. Das ist der wesentliche Vorteil. Gut, schauen wir uns ein kleines Beispiel an.
Ja.
Nö, das kommt. Kommt noch, ja. Also auf den nächsten Folien heißt es noch überall Wake, aber irgendwann, wenn Sie weit genug schauen, dann heißt es irgendwann auch Signal. Genau. Ab Folie 28 werden wir von Signal sprechen. Also haben Sie schon mal einen Begriff, auf den Sie sich freuen können, dass Sie signalisieren. Ja. Ein klassisches Problem, das in allen Büchern immer als erstes Beispiel für diese Sachen gebracht wird, ist das Erzeuger-Verbraucher-Problem. Habe ich das eventuell in der Übersichts Geschichte ganz am Anfang schon mal gebracht. Können Sie sich da noch dran erinnern? Manchmal stelle ich das schon beim Erzählen vor, was wir überhaupt machen in der Veranstaltung. Also Erzeuger-Verbraucher-Problem heißt, es gibt zwei Prozesse. Man kann das auch ausbreiten, dass es mehrere Erzeuger und mehrere Verbraucher gibt. Aber in der kleinsten Variante gibt es einen Erzeuger, einen Verbraucher. Und die Idee ist, Sie haben einen Puffer, so einen Datenpuffer begrenzter Größe. Da können Sie reinschreiben und rauslesen. Und der hat halt nur eine bestimmte Anzahl freier Plätze, wo was reingeht. Also das ist gar nicht so abwegig. Zum Beispiel eine Netzwerkkarte, die hat einen Puffer für eingehende Netzwerkpakete. Und das ist genau so ein Ding. Ja, also da kommen praktisch über das Netz kommen irgendwelche IP-Pakete, die dann da liegen in dem Puffer. Ja, Netzwerkpakete, und die müssen halt dann von der Karte aus dem Puffer raus in den Speicher irgendwie übertragen werden. Und in dem Sinne gibt es da einen Leser und einen Schreiber. Und wenn jetzt die Pakete zu schnell kommen, dann gehen welche verloren, weil der Puffer halt voll ist. Ja. Und hier ist es genau dasselbe. Wir haben den Erzeuger, der in den Puffer immer weiter reinschreibt. Und gleichzeitig gibt es den Verbraucher, der Sachen wieder rausliest in der gleichen Reihenfolge, in der reingeschrieben wurde. Und Sie merken sich praktisch eine Schreibposition für den Erzeuger und eine Leseposition für den Verbraucher. Und das Einzige, was jetzt nicht passieren darf, ist, dass der Puffer entweder komplett voll ist und Sie noch schreiben wollen, oder dass der Puffer komplett leer ist und Sie was draus lesen wollen. Ja, das ist erstmal so die erste Sache, die man praktisch beachten muss. Also das ist der Gedanke hier, Synchronisation. Der Puffer soll nicht überfüllt werden, also wenn er voll ist, dann muss der Erzeuger praktisch anhalten und warten, bis wenigstens ein Ding aus dem Puffer wieder rausgenommen wurde, damit wieder ein freier Bereich da ist, und kann dann erst weitermachen. Und andererseits darf nicht aus einem leeren Puffer gelesen werden. Das heißt, der Leseprozess muss auch irgendwie stoppen, wenn nichts mehr drin ist, und abwarten, bis wieder mindestens ein Datum da drin gespeichert wurde. Das ist aber noch nicht die eigentliche Synchronisationsaufgabe. Das ist so die Grundaufgabe, die das Erzeuger-Verbraucher-Problem stellt. Wir können das mit passivem Warten, könnten wir das lösen, indem wir sagen, wir haben eine Variable Count. Da steht drin, wie viele Positionen im Puffer gerade belegt sind. Ja, dann ist klar, es gibt zwei Extremwerte, die Count annehmen kann, entweder 0 oder ein Maximalwert, um zu sagen, der Puffer ist komplett leer oder ist komplett voll. Und wenn jetzt der Erzeuger was reingeschrieben hat und der Puffer leer war, dann deutet das darauf hin, leerer Puffer, dass der Verbraucher nicht aktiv ist. Ja, und dann könnte der Erzeuger hingehen und den Verbraucher irgendwie wecken, indem er sagt, ich habe gerade einen ersten Eintrag in den Puffer geschrieben, jetzt kann der Verbraucher wieder was machen. Und andererseits, wenn er feststellt, dass er gerade das letzte freie Feld im Puffer voll gemacht hat, dann sollte er sich selber schlafen legen, also blockieren, ja, damit er nicht noch mehr reinschreibt. Also das ist so die Logik für den Erzeuger. Und der Verbraucher macht im Prinzip dasselbe, nur umgekehrt. Ja, der guckt, wenn er merkt, dass der Count auf Max stand, also dass der Puffer komplett voll war, dann interpretiert er das als, also dass der Erzeuger schlafen muss, ja, denn wenn das Ding schon voll ist, dann weiß er ja, dass der Erzeuger sich schlafen gelegt hat. So funktioniert das System eben. Und dann müsste er praktisch den Erzeuger wecken, wenn er da was rausnimmt, um ihm zu sagen, pass auf, ich habe wieder einen Platz 2 gemacht, du kannst was Neues erzeugen. Ja? Und wenn der Puffer leer ist, dann muss der Verbraucherprozess halt selber sich blockieren. Und so hängen die beide irgendwie voneinander ab. Im Idealfall ist es so, dass der Puffer immer so ungefähr halb voll ist, und dann ist das ein ständiges Geben und Nehmen. Der eine schreibt ein bisschen was rein, der andere liest was raus. Das muss nicht exakt synchron sein, solange eben nicht diese Extremzustände erreicht werden, dass der Puffer entweder komplett voll oder komplett leer ist. Nur dann haben wir hier diese Situation, dass einer von den beiden sich schlafen legt. Und wie würde das jetzt im Code aussehen, mit einer einfachen Variante, wo wir eben diese Variablen verwenden? Das könnten wir so machen. Wir haben zwei Prozesse, Producer und Consumer, die sind im Prinzip symmetrisch aufgebaut. Genauso wie schon in der Darstellung das Ganze ein bisschen symmetrisch ist, ist das hier jetzt auch. Und was man sehen kann jetzt eben, Der Producer, der macht in einer Endlosschleife Folgendes, der erzeugt ein neues Item, das kommt irgendwo her. Dann guckt er, was ist mit Count. Ja, wenn Count auf n ist der Maximalwert, dann heißt das, das neu erzeugte Item kann nicht eingetragen werden. Ja, weil Count gleich n bedeutet, der Puffer ist voll. Und wenn das passiert, dann legt er sich schlafen. Dieser Sleep-Aufruf, der führt dazu, dass der Prozess sofort unterbrochen wird an der Stelle. Das Ding wandert in eine spezielle Warteschlange und wird erstmal nicht mehr aktiviert. Falls es aber nicht voll war, ja, dann geht es einfach weiter. Dann wird das Item in den Puffer eingetragen und die Count-Variable wird erhöht um 1. Ja, weil wir haben ja ein neues Item praktisch eingetragen in den Puffer. Und dann wird jetzt noch geguckt, if count gleich 1, das stellt praktisch die Frage, war der Puffer vorher leer? Und wenn der vorher leer war, dann wecken wir den anderen Prozess auf, ja, in der Annahme, dass er geschlafen hat. Wir werden dann irgendwann noch sehen, es könnte auch sein, dass er gar nicht geschlafen hat, dann wird so ein Wake einfach ignoriert. Also wenn Sie einen Prozess aufwecken wollen, der gar nicht schläft, dann passiert nichts. Und der Consumer macht genau dasselbe, jetzt einfach nur andersrum. Ja, wenn Sie hier schauen, die Vergleiche am Anfang, hier wird Count gleich 0 getestet und nicht Count gleich N. Dann wird Count entsprechend hier unten 1 runtergezählt, wenn ein Item vom Puffer genommen wurde. Und danach machen wir den Vergleich, ob der Puffer vorher komplett voll war, während wir hier oben getestet haben, ob der Puffer komplett leer war. Ja, es ist genau dasselbe, nur gespiegelt praktisch. Die arbeiten symmetrisch. Ja, und die Idee ist, dass das eigentlich so funktionieren könnte. Ja, und ahnen Sie schon, was dann jetzt das Problem sein wird, was uns zwingt, da synchronisierungsmäßig noch irgendwas zu machen? Ja, die Count-Variable, die wird an beiden Stellen gelesen und verändert. Ja, die Pufferinhalte werden natürlich auch irgendwie noch verändert, aber die Art und Weise, wie hier dafür gesorgt wird, dass Prozesse sich entweder schlafen legen oder ein Wecksignal bekommen, die hängt immer nur von der Count-Variable ab. Und es kann halt sein, dass irgendwie der Zugriff auf diese Count-Variable jetzt so ungünstig erfolgt, dass zum Beispiel sich einer schlafen legt, nachdem er aufgeweckt wird. Ja, also in falscher Reihenfolge. Der eine schickt ein Signal zum Aufwachen, weil er denkt, dass der andere schläft. Dabei schläft er gar nicht. Und das Signal geht dann verloren und kurz danach legt der andere sich schlafen. Das sind so Sachen, die passieren können. Also schauen wir uns das an. Wir haben da eine Race Condition und damit können wir einen Deadlock kriegen. Und das könnte so aussehen. Als erstes passiert Folgendes. Der Verbraucher liest die Variable Count und findet darin den Wert 0. Ja, was heißt das für den Verbraucher? Count gleich 0 heißt ja, es ist nichts drin. Und das bedeutet prinzipiell, der Verbraucher kann nichts lesen aus dem Puffer. Bevor jetzt irgendwas weiter geschieht, der nächste Schritt für den Verbraucher wäre jetzt sich schlafen legen. Ja, das wäre das nächste, was passiert. Tschüss. Jetzt haben wir aber unglücklicherweise genau an der Stelle den Scheduler aktiviert und der wechselt zu dem anderen Prozess, und zwar zum Erzeuger. So, was macht der Erzeuger? Der stellt irgendwas in den Puffer ein, das ist ja kein Problem, weil der Puffer ist ja leer, also erzeugt er irgendwas und schreibt es da rein. Dann erhöht er die Count-Variable und er bemerkt in seinem Ablauf, hey, die war ja vorher 0, dann wecke ich jetzt mal den Verbraucher auf. Ja, weil das ist das Standardverhalten, wenn er sieht, der Puffer war leer, dann soll er ihn aufwecken. Also weckt er den Verbraucher, der aber gar nicht geschlafen hat. Ja, dieses Signal an den Verbraucher, das geht einfach verloren, weil ein nicht schlafender Prozess sagt halt, ja, danke, bin schon wach. Und gut, dann legt der Verbraucher sich schlafen, denn der hatte ja, genau, jetzt haben wir wieder einen Kontext-Switch zum Verbraucher, ja, und der macht ja einfach sein Ding weiter. Der hat nicht mitgekriegt, dass hier zwischendurch sich irgendwas verändert hat, und der legt sich jetzt schlafen, weil aus seiner Sicht steht in Count der Wert 0 drin, das heißt, es gibt nichts zu verbrauchen. So, und der Erzeuger, der kommt dann auch wieder dran und der wird jetzt nach und nach irgendwelche Items für den Puffer produzieren, bis der voll ist, und dann legt er sich auch schlafen. Jetzt schlafen also beide Threads oder beide Prozesse und jeweils der eine wäre dafür verantwortlich, den anderen aufzuwecken. Ja, der eine hat es ja versucht. Der Erzeuger hat ja versucht, den Verbraucher zu wecken, aber das kam zu einem ungünstigen Zeitpunkt, als der Verbraucher gar nicht geschlafen hat. Ja, das heißt, da ist uns die Reihenfolge der Zugriffe ist uns durcheinander geraten und im Ergebnis bleibt das dann so, wie es ist. Der Puffer ist voll und beide Prozesse können nicht mehr laufen. Sie können diese ganze Anwendung nur noch abbrechen und neu starten. Ja. Und unter Normalbedingungen wäre das alles nicht das Problem gewesen, wenn der Verbraucher hier nicht den Kontextwechsel gehabt hätte, sondern weitergemacht hätte, hätte er sich schlafen gelegt, dann wäre der Erzeuger dran gekommen, hätte was erzeugt und hätte den Verbraucher geweckt. Wäre alles gut gewesen.
Aber man wird ja normal auch das Werk nicht für immer schlafen legen. Man würde ja sagen, okay, du legst dich jetzt einfach für so und so viel Sekunden, Millisekunden oder wie auch immer schlafen. Weil dann wird irgendwann einer wieder aufwachen, wird sehen, hey hoppala, da ist ja was, ich habe einmal was verschlafen.
Ja, Sie können das Schlafenlegen mit einem Timer verbinden, dann müssen Sie aber nach dem Aufwachen gucken, also die Bedingungen wieder überprüfen. Ja, wenn Sie die Variante mit dem also unbedingten Schlafen machen, dann können Sie praktisch darauf vertrauen, dass Sie erst geweckt werden, wenn die Situation sich geändert hat und können dann direkt weitermachen. Ja. Ja. Also das ist einfach jetzt nur ein Beispiel, wie das Erzeuger-Verbraucher-Problem da fehlschlägt. Ja, hier ist es nochmal gezeigt, was da genau passiert. Also es gibt ein Aufwecksignal und das geht an einen Prozess, der noch gar nicht schläft. Und das ist einfach von der Reihenfolge her falsch. Das ist hier nur nochmal dargestellt, der Verbraucher, ne, der liest und dann, wenn er feststellt, n ist 0, legt er sich schlafen. Das wäre die richtige Reihenfolge und danach sollte das Aufwecken kommen. Der Erzeuger entsprechend produziert ein Item, ja, liest auch die Count-Variable, macht irgendwas mit dem Puffer und weckt dann den Verbraucher auf. Und das Problem ist jetzt hier dieses Wake-Signal, das Aufwecksignal, das an den Verbraucher geschickt wird, das trifft ein, bevor der sich schlafen liegt. Und daran scheitert die ganze Geschichte. Und deswegen hat man jetzt verschiedene Möglichkeiten, das zu behandeln. Man könnte zum Beispiel solche Wecksignale speichern. Ja, und die dann verbrauchen, sobald man sich schlafen legt. Also dass man praktisch Wecksignale irgendwie, die ankommen bei einem aktiven Prozess, dass die zwischengespeichert werden. Und in dem Moment, wo ein Prozess dann sagt, ich lege mich schlafen, dass dann diese zwischengespeicherten Wecksignale verbraucht werden. Dann würde es da von der Logik würde es auch wieder passen. Das nennt man dann ein Wake-up-Pending-Bit. Ja, das heißt, Sie haben auch dieses Sleep und Wake. Und wenn Sie jetzt Wake aufrufen und der Thread schläft gar nicht, dann wird nicht ein Signal zugestellt, sondern es wird an irgendeiner Stelle einfach vermerkt, es gab einen Wake-up. Ja, und wenn das wirklich nur ein Bit ist, dann wird halt genau ein solches Wake-up-Signal wird dazwischen gespeichert. Das heißt, da haben Sie dann schon wieder ein Problem, wenn zwei Wecksignale gekommen sind, weil er sich dann nur eins merkt, während er wach ist. Ja, das heißt, dann bräuchte man eventuell noch weitere Bits oder man verwendet ein ganzes Byte, um die Anzahl der Wake-up-Signale sich zu merken. Ja, es könnte dann praktisch sein, dass Sie sowas haben wie 5 Aufwecksignale und dann müssen Sie 6-mal Sleep sagen, um wirklich den Prozess schlafen zu legen. Ja, das wäre eine Möglichkeit, wie man das in den Griff kriegen könnte. Ja, und den müssen Sie aber auch wieder synchronisieren, irgendwie dann mit den anderen beiden. Ja, wenn Sie gucken, ob beide schlafen, dann könnten Sie einen davon aufwecken. Sie wissen ja vielleicht nicht welchen, aber ja.
Beides ist ja auch schon wieder beschränkt, da muss man dann halt auch wieder überlegen, wie viel Aufwecksignale mag man sich dann speichern und dann hört es wirklich auf.
Ja, also irgendwo stößt das Ganze dann auf jeden Fall an Grenzen. Und wir werden im Prinzip uns solche Sachen anschauen mit tatsächlich irgendwelchen Zählvariablen. Ich werde das jetzt nicht mehr anfangen, wir haben zwar noch 7 Minuten im Prinzip, aber der nächste Teil führt jetzt in diese Semaphore rein. Ich zeige noch schon mal die nächste Folie. Wir werden diese Semaphore als erstes Synchronisationsprimitiv praktisch betrachten. Und das kann sowas Ähnliches wie Anzahl der Wake-up-Signale oder so, kann es praktisch speichern. Und wir werden also uns drei Sachen angucken, diese Semaphore, Mutexe und die Monitore. Mutex werden wir als Spezialfall von einem Semaphore zählen und im Prinzip ist so eine Standardinterpretation für ein Semaphore, dass sie sagen, es gibt irgendeine Ressource, die mehrfach vorkommt. Ja, zum Beispiel, es gibt irgendwie drei Drucker, die am Rechner angeschlossen sind und dann können Sie praktisch drei Prozessen erlauben, gleichzeitig irgendetwas zu drucken, ja, auf verschiedenen Druckern. Das dürfte parallel laufen und ein vierter Prozess, der auch noch drucken will, der dürfte dann nicht mehr drucken. Und mit einem Semaphore können Sie sowas steuern, dass Sie praktisch sagen, ich initialisiere ein Semaphore auf einen Wert von 3. Das sagt mir dann, dreimal ist die Ressource verfügbar. Und jeder Prozess, der so ein Semaphore dann irgendwie anfordert, bekommt praktisch einen von diesen dreien zugewiesen. Der Semaphore wird jedes Mal runtergezählt. Irgendwann ist er bei 0. Wenn er bei 0 ist, dann kann er nicht mehr weiter vergeben werden. Und dann werden alle Prozesse, die versuchen, das auch noch zu machen, werden schlafen gelegt. Ja? Und das heißt, dass Sie also diese Trickserei mit dem Aufwecken und so weiter, dass Sie da nicht mehr die Prozesse nötigen, das irgendwie selber zu machen, sondern Sie nutzen stattdessen so ein generisches Instrument des Semaphors. Und wenn jetzt jemand ein Semaphore wieder freigibt, dann wird geguckt, ob es irgendjemand gibt, der auf ihn wartet. Ja, das macht das Betriebssystem dann für Sie. Und wenn es jemand gibt, der wartet, dann wird der aufgeweckt und darf weitermachen und kriegt seinen Semaphore praktisch. Aber das schauen wir uns dann nächstes Mal ausführlicher an. Gut.